Wir starten heute zusammen in unsere Adventsserie. Und die hat ein bisschen mysteriösen Titel Engel, Träumer, Astrologen. Und nein, keine Angst, wir gehen nicht ins Esoterische, sondern es geht einfach darum, dass wir merken, dass im Vorfeld der Weihnachtsgeschichte Gott an ganz verschiedenen Stellen, in ganz verschiedenen Arten in das Leben von den Akteuren, von den Menschen hineinspricht. Weihnachten kommt nicht bloß plötzlich so irgendwie, das Himmelstor geht auf, das Baby kommt vom Himmel runter und der Himmel strahlt und alles ist plötzlich da, sondern Weihnachten wird angekündigt. Gott scheint es zu lieben, uns Menschen mit reinzunehmen in diese weltbewegende Geschichte. Gott scheint es zu lieben, dass er uns mit reinnimmt in das, wo er wirklich Veränderung schafft in unserem Leben. Und ich glaube, dass das bis heute so ist und dass wir daran, wie Gott zu diesen Menschen spricht in der Weihnachtsgeschichte, aber auch wie diese Menschen reagieren auf Gottes Reden, dass wir daran was lernen können für uns und für unseren Umgang, wenn Gott in mein und dein Leben hineinspricht. Und wir starten heute mit Maria. Und die hat ja so ein bisschen so einen katholischen Touch bei uns durch die Jahrhunderte. Aber ich glaube, dass wir an Maria richtig viel lernen können. Und wir wollen uns mal anschauen, wie diese Geschichte mit Maria startet in Lukas 1. Ich lese euch jetzt ein bisschen längeren Text, die Verse 26 bis 38. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger. Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und ein Nachkomme Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, Gott hat dir seine Gnade geschenkt, der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich, was hat denn dieser Gruß zu bedeuten? Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu Großen bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren Davids geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird auf dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt im sechsten Monat schwanger und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Und da verließ sie der Engel. Lass uns diese Szene mal ein bisschen genauer angucken. Lass uns mal schauen, was da passiert und wer diese Hauptakteure in dieser Szene sind. Wir haben da Maria und wir wissen am Anfang relativ wenig über Maria. Wir wissen über sie, dass sie verlobt ist. Und das zeigt uns schon ein bisschen, in der damaligen Kultur wurden die Frauen so ungefähr in dem Alter von 13, 14 Jahren verlobt. Das heißt, das war ein Mädchen, das war ungefähr so alt wie Noah. Noah, wink mal. Da oben, mein Sohn ist 13. Okay, bloß, dass wir eine Vorstellung haben. Wir denken oft an erwachsene Menschen und eine erwachsene Frau, die dann schwanger wird. Nee, in der Kultur war das eine Teenagerin. Das war jemand, die noch so gerade in die Pubertät reinkam. Und was war so ihre Lebensplanung? Sie sollte mit Josef verheiratet werden. Wir haben immer diesen schönen Titel für Josef, dass das ein Zimmermann ist. Wenn man sich das Arbeitsbild anschaut, das war eigentlich ein besserer Bauarbeiter, der mit Holz gearbeitet hat. Also das war ein Bauarbeiter. Zimmermann klingt immer so ein bisschen, da denken wir immer, der hat da so ein paar Möbel geschreinert. Eigentlich war die Beschreibung, die er macht, dass sie zum Beispiel im Tempel für die Gerüste und für den Gerüstbau zuständig waren oder Fundamente gebaut haben aus Holz. Das waren Bauarbeiter. Und ihre Lebensplanung war die Heirat, Kinder, mit Josef verheiratet zu sein. Wir müssen uns diesen Titel Verlobung auch noch ein bisschen genauer angucken, weil das wird nachher noch spannend. Im jüdischen Kontext war es so, dass die Heirat eigentlich, die Heiratsurkunde wurde mit der Verlobung übergeben. Das heißt, Maria hat eigentlich schon zu Josef gehört, aber es gab immer dieses Jahr dazwischen, zwischen die Heirat wurde ausgemacht vor den Rabbinern in der Synagoge, gab es ein Jahr, bis dann Mann und Frau zusammengezogen sind. Dieses Jahr wird noch spannend, weil eigentlich ist der Gedanke dahinter, dass gerade sowas nicht passiert, nämlich, dass man zufällig eine Schwangere heiratet. So, man versucht dann so nach dem Motto, die hat mit jemand Fremden geschlafen und dann schiebt man die kurz noch einem anderen Mann unter. Durch dieses jüdische Recht von einem Jahr Wartezeit zwischen Heirat und Zusammenziehen, das war eigentlich gerade so die Idee, das zu vermeiden. Und was wissen wir noch? Der Engel sagt ihr, gibt ihr den Titel Begnadete. Du hast Gnade gefunden vor Gott. In diesem Kontext von Lukas, dieser wirkliche Titel ist, das ist wirklich so ein Titel, Begnadete, du Begnadete. Einfach ein richtig schöner Titel eigentlich. Wenn das jemand über dich oder mich sagt, das wäre was Schönes. Und auf diese Frau, diese einfache Frau aus Galiläa, die keinen hohen Stand hatte, im Gegensatz zu Elisabeth, wo der Mann ein Priester war und zu einem ausgewählten Geschlecht gehört hat, war Maria aus keinem besonderen Geschlecht. Die hat irgendwo mitten auf dem Land gelebt und ihre Karrierechancen waren, das einen Bauarbeiter zu heiraten. Und auf diese Frau trifft jetzt dieser Erzengel Gabriel. Und den gucken wir uns auch nochmal genauer an. Wo erscheint der bisher in der Bibel? Und dem sein erster Auftritt neben verschiedenen, also es gibt verschiedene jüdische Mythologien, wo gesagt wird, ja, Gabriel war einer von den beiden, die Sodom und Gomorra zerstört haben, während der andere Engel dann Lot und seine Frau rausführen wollten aus Sodom und Gomorra. Aber das wird nicht in der Bibel erwähnt, das ist bloß so jüdische Mythologie, wo man glaubt, dass es so ist. Wo dieser Erzengel Gabriel als erstes erwähnt wird, ist in Daniel. Daniel 8 bis 10 hat Daniel verschiedene Visionen und ich lese euch mal vor, was in Daniel 8, 17 passiert, als dieser Engel zum ersten Mal bei Daniel auftritt. Als Gabriel zu mir kam, erschrak ich, warf mich nieder mit dem Gesicht zum Boden. Und in Daniel 10 geht die Geschichte weiter. Da schaute ich auf und sah einen Mann, er war in Leinen gekleidet und hatte einen Gürtel aus reinem Gold um seine Hüften. Sein Körper sah aus wie Chrysolit und sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz. Also Chrysolit ist so ein Edelstein. Seine Augen funkelten wie Feuer, seine armen Füße sahen aus wie glänzende Bronze und seine Stimme war so laut wie das Getöse einer Menschenmenge. Ich wurde ganz schwach und blass und meine Kraft verließ mich. Ich hörte den Klang seiner Stimme, während ich ihn reden hörte, fiel ich ohnmächtig zu Boden. Ich blieb mit meinem Gesicht auf der Erde liegen. Ich kenne ein paar Leute hier in unserem Kreis, die sagen, ach, ich würde so gern mal einen Engel sehen. Nach der Geschichte denke ich mir, oh, vielleicht doch nicht. Am Ende verabschiedet sich Gabriel nach diesen Visionen und sagt, ich muss jetzt gegen den Engel von Persien kämpfen und danach kämpfe ich noch gegen den Engel von Griechenland und wenn ich beide geschlagen habe, komme ich wieder zurück zu dir, Daniel. Also das war kein so ein pummeliger, romantischer Engel, wie wir das vielleicht so vor Gesicht haben, so ein süßes Kindchen. Ich glaube, dass das eher ein Krieger und ein Kampfengel war, um das mal so auszudrücken. Und der trifft auf diese einfache, zukünftige Bauarbeiterfrau Maria. Und was passiert jetzt mit diesem Engel? Der Engel benutzt von Anfang an ganz viel Vokabular, was normalerweise die jüdischen Propheten benutzt haben. Er spricht ganz klar diese Titel des Messias an, die schon mit denen der Messias voraus angekündigt wurde von den Propheten, schon 800, 900 Jahre im Voraus bei Jesaja. Und Maria als jüdisch geprägte Frau hört sofort auch diese Titel. Sie hört diesen Sohn des Höchsten, sie hört diesen Thron Davids. Sie weiß, was es bedeutet, wenn jemand sagt, der wird eine ewige Herrschaft haben. Da schwingt bei ihr sofort das mit, was wir vielleicht mittlerweile etwas verloren haben, wenn wir diesen Kontext lesen. Alles Titel und Inbegriffe für den erwarteten Messias. Und sie weiß in dem Moment, mein Leben wird nicht mehr das Gleiche sein. Und das weiß sie besonders aus zwei, drei Gründen. In dem Moment, wo der Engel ihr ankündigt, dass sie als Verlobte, noch nicht mit einem Mann zusammengezogene Frau, schwanger wird, müssen der Maria ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen sein, die wir vielleicht heutzutage nicht mehr in unserem Kopf haben. Ich glaube, dass ihr sofort dieses Gesetz Mose durch den Kopf geht. Und ich möchte euch mal lesen, was einer verlobten Frau blüht, die während ihrer Verlobung schwanger wird. 5. Mose 22, die Verse 23 bis 26. Wenn eine Jungfrau verlobt ist und ein Mann trifft sie innerhalb der Stadt und schläft bei ihr, so sollt ihr sie alle beide zum Stadttor hinausführen und sollt sie beide steinigen, dass sie sterben. Die Jungfrau, weil sie nicht geschrien hat, obwohl sie doch in der Stadt war, den Mann, weil er eines nächsten Braut geschändet hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte wegtun. Wenn aber jemand ein anderes verlobtes Mädchen auf dem freien Felde trifft und ergreift sie und schläft bei ihr, so soll der Mann allein sterben, der bei ihr geschlafen hat. Aber dem Mädchen sollst du nichts tun, denn sie hat keine Sünde getan, die des Todes wert ist. Bloß nochmal, was bedeutet das in dem kulturellen Kontext, während der Verlobungszeit schwanger zu werden? Es bedeutet, zu der Zeit, während wir jetzt Maria und Josef haben, bedeutet es nicht mehr das Todesurteil. Israel war unter dieser römischen Besatzungsmacht und die haben verboten, diese Urteile auszuführen aufgrund von ehemoralischen Themen. Die haben gesagt, das ist nicht mehr erlaubt. Also die Juden durften nachher auch Jesus nur hinrichten, weil sie gesagt haben, ja, das ist ja, das geht an Mord, was er gemacht hat. Also sie mussten ihm irgendwas unterstellen, was nachher wieder strafbar war vor römischem Recht. Und das hier war nicht vor römischem Recht strafbar. Das heißt, dieses Mordurteil galt nicht mehr. Aber bloß, um auch nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert denn mit Maria, mit ihrer Verlobung? Josef kann in dem Moment, wo er merkt, dass Maria schwanger wurde und es war nicht er, das war dem, glaube ich, relativ schnell klar, das hören wir nächste Woche in der Geschichte, kann sofort diese Verlobung auflösen. Das heißt, Maria ist eine schwangere Frau, hat keine Verlobung mehr und eigentlich nach jüdischem Recht kann sie auch nicht mehr heiraten. Was bedeutet das, wenn die junge Frau nicht mehr heiraten kann? Sie hat keinerlei Stand mehr in ihrer Familie. Ihre Familie muss sie eigentlich verstoßen. Sie hat keinerlei Möglichkeiten mehr, Geld zu verdienen. Es gibt genau zwei Möglichkeiten für eine nicht ehelich schwanger gewordene Frau, Geld zu verdienen. Und die eine Möglichkeit ist Sklaverei und die zweite Möglichkeit ist Prostitution. Wenn Josef abspringt und sie das Kind bekommt, ist das der Weg, den Maria jetzt gerade hier vorhergesagt bekommen hat von diesem Engel. Da kommt so ein Kampfengel zu dir und erklärt dir, übrigens, dein Leben wird in nächster Zeit problematisch. In nächster Zeit wird's richtig düster für dich werden. Und all das muss Maria in diesem ersten Moment durch den Kopf geschossen sein. Und genau deshalb ist ihre Reaktion jetzt so besonders. Maria fragt in diesem Punkt jetzt nicht nach dem, warum denn ich? Warum hat's mich jetzt getroffen? Was willst du von mir, Gott? Warum willst du mich jetzt mit dem Ding bestrafen? Sondern was Maria sagt, wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Ich habe mir überlegt, wie hätte ich reagiert? Ich glaube, ich hätte die Warum-Frage gestellt. Wenn Gott mit so einer Berufung auf mein Leben kommt, wo ich weiß, was jetzt auf mich zukommt. Ich hätte die Warum-Frage gestellt, hätte gefragt, warum ich? Nimm doch jemand anders. Warum nimmt Gott nicht die verheiratete Elisabeth, Frau eines Priesters? Das wäre doch die richtige Familie, um den Messias auf die Welt zu bringen, oder? So, da wäre alles gut, hätte alles gepasst. Warum tust du mir das an? Aber Maria fragt nicht nach dem Wie, sondern fragt nicht nach dem Warum ich, warum überhaupt, was soll das alles, sondern sie fragt nach, wie soll das funktionieren? Und der Engel antwortet ihr, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Und neben dem, dass Gott ihr mit dem Engel eine Antwort schenkt, macht Gott noch was anderes. Ich lese euch noch mal kurz den kompletten Text vor, wie der Engel ihr das erklärt. Er sagt, der Heilige Geist wird auf dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken und deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und jetzt kommt ein zweiter Satz. Siehe doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn, trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt im 6. Monat schwanger und dabei hieß es doch, sie kann keine Kinder bekommen. Gott schenkt dir nicht nur eine Antwort auf das Wie, sondern er schenkt ihr gleichzeitig auch noch eine Verbündete, eine Kumpanin. Er gibt ihr jemanden an die Seite und sagt, guck mal, Auch wenn es viele aus deiner nächsten Umgebung vielleicht nicht verstehen werden, warum du jetzt schwanger bist, obwohl du noch gar nicht mit einem Mann zusammen geschlafen hast. Ich schenke dir jemand, der wird es verstehen, weil der auch ein Wunder Gottes gerade in seinem Leben erlebt. Und wir wissen nachher, wie die Geschichte weitergeht. Maria besucht Elisabeth und das Kind hüpft im Bauch. Und also, wir kennen die Weihnachtsgeschichte ja schon ein bisschen. Ich finde, das ist Gottes Güte, zu sagen, auf der einen Seite, er lässt jemand in eine Situation reinlaufen, die auf den ersten Blick, was ihren sozialen Stand, was ihren gesellschaftlichen Stand angeht, verheerend ist. Auf der anderen Seite schenkt ihr noch jemand, der mit ihr diesen Weg geht. Und so habe ich Gott auch ganz oft erlebt, dass Gott mich herausfordert in Berufungsthemen, dass Gott mich herausfordert und sagt, guck mal, Christian, geh diesen Weg. Aber wenn ich die Bereitschaft hatte zu sagen, Herr, wie soll das passieren, dann schenkt er mir plötzlich Leute, die mit mir gehen, die mich unterstützen, die mir helfen, diese Schritte Schritt für Schritt zu gehen, die mir Kraft geben in den Situationen, dem Reden Gottes auch gehorsam zu sein. Und jetzt kommt der krasseste Part dieser Geschichte, nämlich die Antwort von Maria nach der Frage nach dem Wie. In unserer Übersetzung, das ist die Basisbibel, da sagt Maria, ich diene dem Herrn und es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Macht euch nochmal den Kontext, malt euch den Kontext nochmal vor Augen, was der Engel gerade Maria vorhergesagt hat. Über ihren sozialen Stand, über die Art und Weise, wie Menschen auch mit ihr umgehen werden, wenn sie jetzt verlobt, schwanger wird. Und sie sagt, ich diene dem Herrn. Die neue evangelistische Übersetzung sagt, ich gehöre ganz dem Herrn. Und was du sagst, soll mit mir geschehen. Ich glaube nicht, dass diese Reaktion von Maria eine Reaktion war, die plötzlich in dieser Sekunde entstanden ist. Sondern ich glaube, dass Gott ihr ein Herz gegeben hat, das vorbereitet war, in dem Moment mit Glauben zu antworten, wenn Gottes Reden da war. Ich glaube zutiefst, dass Glauben was ist, was nicht entsteht plötzlich in einer Sekunde und dann ist es zupp, plötzlich ist es da, sondern dass Gott was vorbereitet hat in ihr, dass sie wusste, in dem Moment, wenn Gottes Reden kommt, dann hat sie ein glaubensvolles Herz und hat dieses Vertrauen zu Gott, er wird es schon richtig machen und er wird schon wissen, was gut für mich ist. Und lass uns da nochmal genauer drauf gucken, wie schaffen wir es, dass wir auch so ein glaubensvolles Herz haben, dass wir auch so reagieren, wenn wir angesprochen werden von Gottes Reden, dass wir auch sagen, ja Herr, so soll es mit mir geschehen. Wir gucken uns als erstes eine Gegenreaktion an. Es gibt nämlich in dieser ganzen Weihnachtsgeschichte nochmal den Engel Gabriel. Der tritt noch ein zweites Mal auf. Und nämlich davor schon. Der tritt auf, als der Priester Zacharias, also der Ehemann von Elisabeth, als der am Räucheropfern war. Er war im Tempel, hat da sein Räucheropfer getan. Er wurde ausgewählt per Los, dass er jetzt der Priester ist, der dieses Räucheropfer bringen darf. Das ist ein ganz hohes Vorrecht. Und in diese Szene kommt dem Zacharias auch dieser Engel Gabriel. Und wir lesen das zusammen. Lukas 1, 13 bis 20. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Räucheropferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und auch viele anderen werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er von dem Herrn hergehen und durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Boah, was für eine Prophezeiung. Elia, dieser wieder auferweckte Elia, dieser Prophet, einer der größten Propheten des Judentums, das war so der Vorgänger, wo alle wussten, wenn Elia wiederkommt, dann ist der Messias der Nächste, der kommt. Das war was, worauf sich die Juden seit Jahrhunderten vorbereitet haben, dass der wiederkommt. Und im Gegensatz zu Maria, die ja echt ja mit richtig miesen Geschichten zu rechnen hatte auf diese Prophezeiung des Engels, war das für Zacharias doch eigentlich die schönste Prophezeiung, die es gibt. Seine Frau, die nicht schwanger werden konnte, wird endlich schwanger und es wird auch noch dieser wiederauferweckte Elia sein. Und was sagt Zacharias in Vers 18? Zacharias sagte zum Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Gleicher Auftritt, gleicher Engel, jetzt sogar in der heiligen Atmosphäre eines Tempels beim Räucheropfer, nicht mehr in einer Bauernbude mitten in Galiläa, aber kein vorbereitetes Herz. Aber kein Herz, das Gott Glauben schenken kann. Kein Herz, das bereit ist zu sagen, wenn du sprichst, dann soll das mir so geschehen. Da tritt ein Engel auf und dieser Engel war, glaube ich, wirklich, wirklich beeindruckend. Und was macht Zacharias? Er antwortet mit purem Realismus. Ich bin doch ein alter Mann. Und dann drückt das noch ein bisschen freundlicher aus und sagt, und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Zacharias antwortet mit purem Realismus und sagt, das kann doch gar nicht funktionieren. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen, dass ich noch oder dass meine Frau noch mal schwanger wird? Wie soll das gehen, dass das Kind dieser wiederauferweckte Elia sein wird, dass er diese Kraft haben wird? Und er fordert von dem Engel sogar ein Zeichen. Und er erklärt dem Engel, warum dieser Plan Gottes gar nicht gehen kann und warum das nicht funktionieren kann. Lass uns mal den Bogen zu uns schlagen. Wie oft haben wir in unserem Leben genau so reagiert, wenn Gott gesprochen hat? Wie oft haben wir Gott schon erklärt, warum Dinge nicht funktionieren können? Weil unser Kopf uns sagt, es wird nicht funktionieren. Es kann doch gar nicht funktionieren. Ich bin schon alt und meine Frau übrigens auch. Ich möchte, dass das immer wieder mal an mein Herz ransickert, dass ich drum bete und drum bitte, dass Gott mein Herz vorbereitet, dass in dem Moment, wenn Gott redet, dass das mein Herz glaubensvoll ist. Und ich glaube ehrlicherweise, dass mein Herz glaubensvoll ist, das kann durch ein Wunder passieren. Gott kann durch ein Wunder seine Gabe des Glaubens in mein Herz reinlegen, dass ich plötzlich spüre, da entwickelt sich was in mir, das ist der Heilige Geist und das bin nicht ich. Aber ich glaube, in den ganz normalen Phasen meines Lebens, wo Gott reinspricht, da bin ich verantwortlich auch für das Glaubenslevel, das ich habe. Glauben ist ein Geschenk, dass du überhaupt Gott glauben kannst, ist ein Geschenk, das Gott dir hingelegt hat. Aber ich glaube, für das Level meines Glaubens bin ich verantwortlich. Wir lesen in Römer 10, woher Glauben entsteht und woher Glauben kommt. Viele kennen diese Stelle, die ist ganz übel übersetzt von Luther. Luther übersetzt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus der Botschaft von Christus, was, wenn wir uns genauer darüber Gedanken machen, nicht viel Sinn macht. Aber das Wort, das da drin steckt, in dem Predigten, was er als Predigt übersetzt, heißt eigentlich Hören. Der Glaube kommt aus diesem Hören auf die Botschaft von Jesus Christus. Wenn ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetze, mit dieser Botschaft, dass Jesus in mein Leben reinkam, dann verändert das was in meinem Herzen. Da wird mein Glaubenslevel gestärkt. Da kommt was neu in meinem Herzen, was aufstehen darf und was glaubensvoll reagiert, wenn Gottes Reden reinkommt. Ich glaube, dass wir ganz oft vor der Wahl stehen, reagieren wir wie Maria oder reagieren wir wie Zacharias? Purer Realismus und alles, was mein Kopf mir sagt, das komplett absterben lassen, was Gott eigentlich machen will. Oder darf ich reagieren mit dem, ja Herr, ich bin deine Dienerin, ich bin dein Diener und wenn du sprichst, dann soll mir das so geschehen. Ich glaube, dass wir ganz oft an diesem Punkt stehen, wo wir abwägen müssen, wenn Gott spricht, was machen wir? Wie halten wir es? Mit wem der beiden halten wir es? Ich möchte uns Mut machen, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Ich glaube, wenn ich lese, was in der Bibel, wo Gott überall schon gewirkt hat, dann schafft es einen Glauben in mir, auch darauf zu reagieren, wenn Gott in mein Leben persönlich reinspricht. Wir glauben zutiefst, dass Gott immer wieder Tag für Tag in mein und in dein Leben reinsprechen will. Und ich glaube, es kommt auf uns an, wie wir reagieren. Lass dich herausfordern, dass du dir über dieses nächste Reden Gottes Gedanken machst, jetzt schon, bevor er spricht. Dass du jetzt schon dir darüber Gedanken machst, wo stehe ich denn gerade? Reagiere ich mit Glaube oder reagiere ich mit Realismus und was mein Kopf mir sagt, was passieren wird? Kommt ihr bitte nach vorne. Wir werden jetzt in eine Lobpreiszeit gehen. Und vielleicht ist das der Moment, wo du auf Gott reagieren kannst und ihm nochmal dein Herz hinlegst und sagst, guck mal, da ist manchmal so viel Kleinglaube in meinem Leben. Da ist so viel, dass mir äußere Umstände diktieren dürfen, wie ich glaube, wie du bist. Weil ich Leid erlebt habe, glaube ich nicht mehr, dass Gott gut ist. Weil ich erlebt habe, wie Leute gestorben sind, glaube ich nicht mehr, dass Gott heilen kann. Weil ich erlebt habe, dass Menschen mit mir schlecht umgegangen sind, kann ich nicht mehr glauben, dass es einen guten Gott gibt, der mich liebt und segnet. Weil mein Vater so und so zu mir war, hat mein Vaterbild mich so geprägt, dass mein Glauben jetzt so und so aussieht und dass mein Gottesbild dadurch geprägt wurde. Ich glaube, es gibt so viele Punkte, wo wir uns nochmal angucken können, wo hat die Realität des Lebens Dinge in uns geprägt und wo darf mein Herz wieder neu auf Glauben antworten. Und lass uns diese Zeit im Lobpreis nehmen, wo wir Gott das hinlegen, wo wir Gott darum bitten, schenk mir wieder ein glaubensvolles Herz. Schenk mir ein Herz, das mit Glauben reagiert, wenn du reinsprichst. Ich würde da gern für uns noch beten und ich bitte euch, dass ihr mit mir aufsteht. Herr Jesus, du kennst unsere Herzen. Du weißt, wie unsere Herzen geprägt sind bis hierhin. Aber Herr, ich danke, dass du jemand bist, der um unsere Herzen ringt, der immer wieder neu in unsere Herzen hineinsprechen will und der sich wünscht, dass wir mit Glauben reagieren auf das, was du sprichst. Herr, wir wissen, dass es keinen besseren Weg in unserem Leben gibt, als den Weg mit dir zu gehen und auf deine Stimme zu gehorchen und zu hören. Herr, da können riesige Wunder entstehen, wenn wir dir glauben. Und wir beten, dass du unsere Herzen jetzt auch im Lobpreis vorbereitest. Auf dein Reden, auf dein Sprechen. Und dass wir bereit sind zu hören, wenn du reinsprechen willst in unser Leben. Herr Jesus, ich möchte uns segnen mit ganz feinen Ohren, die dein Reden hören. Und als zweiten Schritt möchte ich uns segnen mit einem Herzen, das bereit ist, deinen Willen zu tun, wenn du gesprochen hast. Diesen Gehorsam aufbringen, zu gehorchen, wenn du sprichst. Weil wir dir vertrauen, weil wir dich kennen als gütigen, als guten Gott. Weil wir wissen, dass das der beste Platz in unserem Leben ist, an deiner Seite, Herr. Herr Jesus, ich bete, dass du jetzt sprichst in der Lobpreiszeit, dass du uns Dinge zeigst, wo Glauben getötet wurde in unserem Leben, wo Umstände, wo Glaubenssätze über uns, ja, Dinge ja, festlegen dürfen über uns, die aber nicht in Ordnung sind, weil es nicht dein Reden ist und nicht dein Wort ist. Und ich bete, dass das jetzt in den nächsten Minuten, dass du uns das aufzeigen darfst und dass du uns darin Heilung schenken darfst. Amen.